Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas. Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 26. Februar 2021, gleich dem 8. Iswan 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Dahenscheidens von dem geehrten Zeynab, Friede sei mit ihr. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister. Amerikas Verhalten hat sich nicht geändert. Le Drian und Grossi sprechen über Atomabkommen mit Iran. USA stimmen der teilweisen Freigabe iranischer Vermögenswerte durch Südkorea zu. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister. Amerikas Verhalten hat sich nicht geändert. Laut dem iranischen Außenminister habe sich das Verhalten der USA in der Frage des Atomabkommens mit Iran nicht geändert. In einem am Donnerstag veröffentlichten Tweet schrieb Mohammad Javad Zarif, Außenminister der Islamischen Republik Iran, die Vereinigten Staaten würden anerkennen, dass Iran nach dem Rückzug Washingtons aus dem Atomabkommen seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen reduziert habe, während bis dahin das Land alle mit dem Deal zusammenhängenden Auflagen eingehalten habe. Zarif fügte im Tweet hinzu, das Verhalten der Vereinigten Staaten, das der Grund dafür war, hat sich nicht geändert. Der iranische Außenminister betonte zudem, dass auch die drei europäischen Länder dafür verantwortlich seien. Sie hätten 3 Jahre lang keinen Handel mit Iran betrieben. Zarif betonte, die USA und die EU-Troika, Frankreich, Großbritannien und Deutschland sollten besser dieses Problem angehen, anstatt Iran ständig aufzufordern, mit dem aufzuhören, was es momentan tut. Am 8. Mai 2019, also genau 1 Jahr nach dem einseitigen Austritt der USA aus dem internationalen Atomabkommen und nach dem Nachweis der Unwirksamkeit europäischer Vorschläge zum Ausgleich der wirtschaftlichen Folgen des Rückzugs der USA, hat die Islamische Republik Iran ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen in 5 Schritten reduziert. Teheran hat jedoch wiederholt bekräftigt, dass es alle diese Schritte unverzüglich rückgängig machen werde, sobald die andere Seite zum Atomabkommen zurückkehren und dafür sorgen, dass Teheran zu seinen Rechten aus diesem Deal komme. Le Drian und Grossi sprechen über Atomabkommen mit Iran. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian und der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Raphael Grossi, haben die Maßnahmen Frankreichs in Bezug auf das Atomabkommen mit Iran erörtert. Laut der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA sprach Le Drian mit Grossi über die diplomatischen Maßnahmen Frankreichs und seiner Partner, um eine Lösung für die Rückkehr Teherans und Washingtons zu ihren Verpflichtungen aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA zu finden. Im Gespräch mit Grossi lobte der französische Außenminister das unparteiische und professionelle Handeln der Atomagentur in Wien und betonte ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Bemühungen des Generaldirektors der Agentur, seine Arbeit und Aktivitäten zur Überprüfung und Kontrolle der iranischen Verpflichtungen fortzusetzen. In einer dazu abgegebenen Erklärung des französischen Außenministeriums hieß es, Le Drian habe nach einer gemeinsamen Erklärung mit seinen deutschen und britischen Amtskollegen am 23. Februar erneut große Besorgnis über die Aussetzung des NPT-Zusatzprotokolls durch Iran zum Ausdruck gebracht. Am vergangenen Dienstag gaben die drei europäischen Länder Großbritannien, Frankreich und Deutschland eine Erklärung ab, in der sie ihre Besorgnis über die Entscheidung Irans zum Ausdruck brachten, das Zusatzprotokoll auszusetzen. Iran und die IAEA haben am vergangenen Sonntag vereinbart, gemäß einem Beschluss des Parlaments der Islamischen Republik, die Umsetzung des Zusatzprotokolls vollständig auszusetzen und ab Dienstag, dem 23. Februar, die Zusammenarbeit zwischen Iran und der IAEA ausschließlich auf der Grundlage von Sicherungsverpflichtungen fortzusetzen, bis die Aufhebung der Sanktionen auf praktische und greifbare Weise den Weg für Iran ebne, zu diesen Verpflichtungen zurückzukehren. USA stimmen der teilweisen Freigabe iranischer Vermögenswerte durch Südkorea zu. Berichten zufolge haben die Vereinigten Staaten im Prinzip zugestimmt, iranische Vermögenswerte in Höhe von rund 7 Milliarden US-Dollar teilweise freizugeben, die südkoreanische Banken im Einklang mit Washingtons unmenschlichen Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik eingefroren haben. Südkoreas offizieller KBS-Weltradiosender zitierte am Donnerstag einen hochrangigen Beamten des Außenministeriums. Iran war bis Mai 2018 ein wichtiger Öllieferant für Südkorea, als die USA die Sanktionen wieder aufnahmen. Washington hatte die Verbote wieder in Kraft gesetzt, nachdem es illegal und einseitig das Atomabkommen zwischen Iran und anderen Ländern gekündigt hatte. Der Beamte sagte im Rahmen der Vereinbarung, die noch abgeschlossen werden muss, da Washington und Seoul sich über die Überweisungsmethode noch nicht ganz einig seien. Die Mittel würden zunächst in die Schweiz überwiesen. Frühere Berichte zeigten, dass beide Seiten darüber gesprochen hatten, das Geld in das europäische Land zu senden, von wo aus es über das sogenannte Swiss Humanitarian Trade Arrangement, SHTA, nach Iran zurückgeschickt werden könnte. Die Schweiz, die auch die Interessen der USA in Iran vertritt, startete im vergangenen Februar die SHTA, die Islamische Republik jedoch nur mit Waren und nicht mit Bargeld versorgen kann. Dies ist, während der Gouverneur der iranischen Zentralbank, Abdul Nasser Hemmati, betont hat, dass die Islamische Republik Südkorea nur erlaubt hatte, seine ausstehenden Schulden in Form von Direktzahlungen zu begleichen. Nur Geld wird auf unsere Bankkonten kommen, sagte er am Mittwoch. Der Beamte warnte auch, dass Iran sich das Recht vorbehalten habe, rechtliche Schritte gegen Seoul einzuleiten. US-Luftwaffe bombardiert Stellungen von Kataib Hezbollah. US-Kampfflugzeuge haben Positionen der schiitischen Widerstandsgruppe Kataib Hezbollah an der irakisch-syrischen Grenze bombardiert. US-Kampfflugzeuge hätten ein Gebäude und einen weiteren Kontrollpunkt an der irakisch-syrischen Grenze zwischen Burg Amal und Al-Raim angegriffen, berichtete Sabrin News am Freitag, die den irakischen Widerstandskräften nahesteht. Dem Bericht zufolge wurden bei dem Angriff eine Person getötet und mehrere weitere verletzt. Nach Angaben der in London ansässigen sogenannten syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei dem Einsatz mindestens 17 Kräfte getötet. Das Wall Street Journal zitierte informierte Quellen mit den Worten, dass das Gebäude, auf das US-Kampfflugzeuge abzielten, angeblich zum Angriff auf US-Streitkräfte verwendet wurde. Die Luftangriffe seien eine verhältnismäßige Antwort auf jüngste Angriffe gegen US-Soldaten und deren internationale Partner im Irak gewesen, erklärte der Pentagon-Sprecher John Kirby. Präsident Biden werde handeln, um das Leben von amerikanischen Mitarbeitern sowie Kräften der Militärkoalition zu schützen. Es ist der erste Militärschlag unter der neuen US-Regierung. Dieser Schritt der neuen US-Administration stieß weltweit auf Kritik. Russland bezeichnete den Luftangriff in den frühen Morgenstunden des Freitags als illegal und äußerst gefährlich, was zu einer Eskalation der Situation und zum Ausbruch eines großen Konflikts führen könnte. Deutschlands Bundespräsident spricht sich für Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Russland aus. Auf einer Konferenz hat sich das deutsche Staatsoberhaupt dafür ausgesprochen, die Beziehungen seines Landes zu Russland trotz mancher Spannungen aufrechtzuerhalten. Moskau und Berlin seien für die Wahrung des Friedens in Europa verantwortlich, sagte Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in einer Großbotschaft beim virtuellen Jahresauftakt des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft. In dieser schwierigen Phase unserer Beziehungen müssen wir darauf achten, dass nicht alle Verbindungen abreißen, betonte Steinmeier. Der russische EU-Botschafter Wladimir Chizhov äußerte sich am Mittwoch in einem Fernsehinterview mit dem Nachrichtensender Russia24 und sagte, sein Land habe keine Pläne, die Beziehungen zur EU abzubrechen. Aber wenn der Block weitere destruktive Maßnahmen gegen Moskau ergreife, würden sie definitiv nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die Beziehungen zwischen Russland und dem europäischen Block waren angespannt, als Brüssel, Russland 2014, zunächst Sanktionen wegen des Konflikts in der Ukraine und der Vereinbarung der Krim mit Russland auferlegte. Die bilateralen Beziehungen gerieten erneut unter Druck wegen der Inhaftierung des westlich unterstützten Alexei Nawalny und eines mutmaßlichen Vorgehens gegen Proteste gegen seine Freilassung in den letzten Monaten. Die Verhaftung löste die Rede von neuen EU-Sanktionen aus, insbesondere nachdem Moskau deutsche, polnische und schwedische Diplomaten wegen Teilnahme an Pro-Nawalny-Protesten Anfang dieses Monats ausgewiesen hatte. Zuvor hatte Außenminister Sergej Lavrov gedroht, dass Moskau bereit sein würde, die Beziehungen zur EU abzubrechen, wenn der Block mehr Sanktionen gegen Russland verhängt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 1 Grad, Mashhad minus 4 Grad, Isfahan 2 Grad, Shiraz 7 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der Streit um das iranische Atomprogramm besteht weiter. Vergangenen Samstag reiste der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieagentur nach Iran und erzielte dort eine auf 3 Monate befristete Vereinbarung. Das ist das Thema unseres heutigen Interviews mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Dr. Özoguz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Özoguz. Der seit Jahren bestehende Streit um das iranische Atomprogramm besteht weiter. Und jüngst ist der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, in den Iran gereist und hatte offenbar hier eine Vereinbarung mit den iranischen Verantwortungsträgern getroffen, die zunächst einmal auf 3 Monate befristet ist. Sie gehören zu jenen, die sich mit diesem Problem befassen. Deshalb möchte ich die Frage an Sie stellen, was der Kern dieser Vereinbarung ist.
Lassen Sie mich kurz, bevor wir auf den Kern der aktuellen Vereinbarung eingehen, den geschichtlichen Hintergrund betrachten, den Imam Khamenei, Gott schütze ihn, auch in einer seiner letzten Rede sehr deutlich gemacht hat. Denn der geschichtliche Hintergrund ist sehr wichtig, um die aktuellen Vereinbarungen besser zu verstehen. Der geschichtliche Hintergrund ist zunächst einmal, dass Imam Khamenei von Anfang an 2 Dinge klargemacht hat. Das eine war: Atomwaffen sind aus Sicht des Islam haram, verboten, weil sie vor allem Zivilisten treffen. Das hat Imam Khamenei nicht nur in einer inzwischen über ein Jahrzehnt alten Fatwa, ich glaube 15 Jahre ist das her, festgelegt, sondern bestimmt jährlich mindestens einmal wiederholt. Insofern, die Islamische Republik Iran hat nicht an Atomwaffen geforscht und wird das in Zukunft auch nicht tun. Das Zweite ist, Imam Khamenei hat gewarnt vor einer Vereinbarung mit dem Westen, weil der Westen die Vereinbarung nicht einhalten würde. Das haben die Vertreter der aktuellen Regierung leider ihm nicht geglaubt. Sie haben jahrelang verhandelt und am Ende gab es eine Übereinkunft. Diese Übereinkunft besagte auf der einen Seite, dass die Forschungsaktivitäten und Uraneinreicherungen der Islamischen Republik Iran unter einer bestimmten Kontrolle steht, bestimmte Werte nicht überschreiten darf und so weiter und so fort. Ein bestimmter unangekündigter Kontrollmechanismus erlaubt wird und vieles andere mehr. Die Islamische Republik Iran hat sich von Anfang an nicht nur an diese Vereinbarung gehalten, das ist sehr wichtig hier zu betonen, sondern hat darüber hinausgehend den Kontrolleuren freiwillige zusätzliche Maßnahmen erlaubt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn in der aktuellen Berichterstattung in der westlichen Welt, speziell in Deutschland, wird dieser Punkt völlig übersehen. Nun, was ist passiert? Das Weiße Haus, Präsident Trump hat das Abkommen aufgekündigt, wie es hier so heißt, wobei man sagen muss, das Abkommen war nicht einseitig aufkündbar. Dazu gab es keine Möglichkeit, denn es war ein völkerrechtsverbindliches Abkommen, das nicht nur von den beteiligten Staaten ratifiziert worden ist, sondern auch von der UN, ja, die Vereinigten Nationen. Das heißt, das war Völkerrecht und Völkerrecht kann man nicht einfach aufkündigen. Das heißt, wenn man mal ein wenig Abstand nimmt von den Betrachtungen, die es in der westlichen Welt diesbezüglich gab, war das nicht eine Aufkündigung, sondern das war ein Bruch des Gesetzes, ein Bruch der Vereinbarung, wobei das auch nicht ganz stimmt. Denn auf der anderen Seite der Vereinbarung stand, dass Sanktionen aufgehoben werden sollten. Die westliche Welt hat die Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran nie aufgehoben. Von Anfang an hat die westliche Welt ihre Vereinbarung nicht eingehalten. Die Islamische Republik Iran hat trotzdem geschwiegen. Erst als dann Trump diese Vereinbarung gebrochen hat und weitere neue Sanktionen hinzugefügt hat, zu den alten, die man sowieso nicht weggenommen hat, kamen erste Proteste aus der Islamischen Republik Iran, aber erst verbaler, mündlicher Art. Man hat sich noch über 2 Jahre an das Abkommen gehalten, obwohl die andere Seite in keinster Weise sich daran gehalten hat. Ja, die Europäer haben nur eine einzige Art von Betrugspolitik betrieben. Sie haben zum Beispiel gesagt, ja, wir wollen doch irgendwie den Zahlungsverkehr aufrechterhalten, der ja völlig zusammengebrochen ist zur Islamischen Republik Iran aus dem Westen und haben dann solche neuen Dinge erfunden wie Instex, wie das hier heißt, aber darüber wurde sage und schreibe ein einziger Transfer durchgeführt. Also kurz, es war eine Betrugspolitik. Und nachdem nun so lange Zeit überschritten ist, nachdem die westliche Welt in keinster Weise sich an irgendwelche Abkommen gehalten hat, wie es übrigens Imam Khamenei auch vorhergesagt hatte, hat die Islamische Republik Iran Stück für Stück sich aus ihren eigenen Verpflichtungen zurückgezogen, was übrigens ihr gutes Recht war. Das muss man hier mal deutlich sagen. Aber sie hat nicht zuerst mit den Dingen angefangen, die rechtlich vereinbart waren, sondern die Islamische Republik Iran hat zunächst mit den Dingen angefangen, die sie als freiwillige Leistung geleistet hatten. Das heißt, sie hat zunächst einmal die freiwilligen Leistungen, die gar nicht Bestandteil des Abkommens war, zurückgenommen. Und jetzt, nachdem die westliche Welt immer noch nicht reagiert, nachdem die westliche Welt aggressiv reagiert, hat die Islamische Republik Iran Stück für Stück das Abkommen weiter zurückgezogen. Nun kommen wir zu Ihrer Frage. Der Atominspektor, der oberste Atominspektor hat dann doch noch irgendwas gerettet. Was haben Sie gerettet? Nun, Sie haben vereinbart, dass die Islamische Republik Iran sich zumindest an die schriftlich vereinbarten Dinge teilweise hält, weitere 3 Monate. Dazu gehört eben die Kontrollen, die erlaubt waren, aber nicht die Freiwilligen, sondern lediglich die Erlaubten, die Vereinbarten. Alles Freiwillige wird die Islamische Republik Iran nicht tun. Und dass dann eben die Filmaufnahmen, die zum Beispiel diese Atominspekteure jederzeit online gucken konnten, nun ausgesetzt werden, aber gespeichert werden, damit, falls der Westen jemals zurückkehrt zu dem Abkommen, die dann rückwirkend wieder geschaut werden können. Also man hat eine Art Kompromiss gefunden für 3 Monate. Ich weiß nicht, wem dieser Kompromiss dienen soll. Es ist ein Betrug ohne Ende und Sie sehen das an den Reaktionen der westlichen Welt. Sie sehen das an den Reaktionen aus Deutschland. Der deutsche Außenminister hat nicht in irgendeiner Weise die Islamische Republik Iran für irgendetwas gelobt, sondern ganz im Gegenteil. Er verlangt von der Islamischen Republik Iran, dass sie weiter entgegenkommen mögen. Dabei ist es die westliche Welt, die sämtliche Vereinbarungen gebrochen hat. Und Imam Khamenei hat wirklich zu Recht und sehr deutlich festgestellt, der Einzige, der bei diesem ganzen Geschichte irgendwas verlangen kann, das ist die Islamische Republik Iran. Jegliche Forderungen aus dem Westen sind absolut nicht erlaubt. Und er hat die Sprache angewandt, die der Westen versteht. Eine andere Sprache versteht der Westen nicht. Er hat gesagt, wenn die Islamische Republik Iran Atomwaffen wollte, gäbe es keine Kraft oder Macht dieser Welt, die sie daran verhindern könnte. Ja, und das muss man auch in dieser Deutlichkeit sagen. Der einzige Grund, warum die Islamische Republik Iran keine Atomwaffen anstrebt, ist, weil es aus islamischer Sicht verboten ist. Das hat Imam Khamenei so deutlich gemacht und so deutlich gesagt. Und er hat sich natürlich in einigen Reden auch an die eigenen Politiker gewandt und ihnen klargemacht, sie sind auf dem falschen Weg, wenn sie irgendwelche Vereinbarungen mit diesen Leuten versuchen, die ihre Vereinbarungen nicht einhalten. Das muss man leider in aller Deutlichkeit hier sagen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Amen Gottes. Willkommen zum Reisejournal mit uns durch Iran. Heute ziehen wir weiter in die einzigartige Gebirgsregion der Provinz Hormozgan im Süden Irans. Dort machen wir uns ein Bild von der Pflanzenwelt und dem hohen ökologischen Wetter des Naturschutzgebietes Genu. Dieses Gebiet befindet sich im Nordwesten der Stadt Bandar Abbas. In ihrer Nähe befinden sich zahlreiche andere Städte der Provinz. Das Naturschutzgebiet Genu besteht aus einer Gebirgskette mit dem gleichen Namen, an deren Fuße sich die Ebene des Persischen Golfes entlangzieht. Südlich und östlich der Gebirgskette liegt großes Weidenland mit geringem Gefälle. Im Norden und Westen liegen ziemlich flache Hügel. Der Berg Genu ragt 2347 Meter über den Meeresspiegel. Insgesamt umfasst die Gebirgsregion Genu 350 Quadratkilometer, größtenteils wurde sie zum Naturschutzgebiet erklärt. Die Berge entwachsen dem Land auf einer Höhe von 500 Metern über dem Meeresspiegel und nehmen dann an Höhe zu. Die Berghänge fallen steil ab, manchmal sind sie sogar vollkommen senkrecht. Die Täler und Schluchten sind tief. Die unterschiedlichen Höhenbedingungen haben eine Artenvielfalt in der Region verursacht, die sich auf die Pflanzenwelt hier auswirkt. Das Genugebirge ist ein bekanntes Beispiel für Ausläufer des Zagros-Gebirges im Westen Irans. Der Klimaunterschied auf beiden Seiten des Gebirges führt zu beispiellosen ökologischen und ökosystematischen Naturerscheinungen. Während auf dem Flachland und der Ebene die Temperatur 40 Grad beträgt, ist es auf 2300 Metern Höhe des Genus 26 Grad. Dieser Temperaturunterschied schafft nicht nur Vielfalt im Ökosystem, sondern ist auch für den Tourismus sehr vorteilhaft. Das Naturschutzgebiet Geno zählt zu den besonderen Gebirgsökosystemen Irans. Angesichts dieser Besonderheit hat man sie dann auch zum Naturschutzgebiet erklärt. An Wasserressourcen mangelt es im Naturschutzgebiet Geno nicht. In der Region gibt es etwa 40 Quellen, die über das ganze Jahr dem Wildleben hier Wasser spenden. Manche Quellen können sogar den Wasserbedarf der umliegenden Dörfer decken. Daher haben die Landwirte dieser Region keine Probleme, um die Obst- und Dattelplantagen zu bewässern. Zu den wichtigsten Wasserquellen gehören die Warmwasserquellen von Geno, denen Heilwirkung nachgesagt wird. Daher sind diese von Einheimischen wie auch von Touristen stets gut besucht. Jährlich reisen viele Leute dorthin, um Heilung für ihre Krankheiten zu finden. Das Wasser dieser Quellen ist sehr chlor- und natriumhaltig. Es verursacht höhere Speichelproduktion im Mund, Magensäure und höhere Aktivität des Magens und wirkt wie ein Abführmittel. Das Chlor im Wasser bewirkt zudem die Weltung der Arterien. Der Schwefel wirkt bei Atem-, Haut- und Rheumabeschwerden.
Die Thermalquellen in Geno verfügen über hohe natürliche Kapazitäten, wie eine grüne Landschaft, geeignetes Hügelgelände, weite ebene Landflächen, prächtige Aussichten auf Hügel, Felsen und Wald. Damit sind die Gegebenheiten für die Heranziehung von Touristen vorhanden. Interessant zu wissen, dass Geno mit der Pflanzenwelt unterschiedlicher Klimate einzigartig ist. Auf dem Genoberg ändert sich mit dem Höhenunterschied auch die Pflanzenwelt. Auf dem niedrigen Flachland, wo das Klima wärmer ist, wachsen Prosopis, Tamarisken, Ziziphus und Akazien sowie Zahnbürsten und Oschersträucher. Akazien wachsen weniger dicht und bilden das Gebüsch. Olivenbäume und Sträucher, Bergmandeln und atlantische Pistazien sowie der Ebenus stellatus und zahlreiche andere Pflanzensorten wachsen auf den mittleren Höhen. Diese Flächen sind hauptsächlich mit der Bergmandel und der Ebenus stellatus bedeckt. Weiter oben wachsen der Amygdalus Wedelboy und der Dionysia revoluta und einige andere kleinere und größere Sträucher sowie der Wacholderbaum. Thank you. Der Wendelboy ist den südlichen Regionen Irans eigen und ist besonders auf dem Genuberg angetroffen. Anfang Frühling ist Blütezeit, die Blüten sind rosa und rot, die dann die Hügel bedecken. Auf dem Genu wachsen auch Heil- und Duftkräuter und Pflanzen unter anderem die Gamander, Minze, Kümmel, Zimtkassier, Gemeine, Schafgarbe und Zomeria. Im Naturschutzgebiet Genu leben auch zahlreiche Tiere, die auf Bergen und auf der Ebene zu Hause sind. Indische Gazellen, Steinböcke, Schafe und Ziegen, Hühnen, Wölfe, Fuchse und Schakale und Wildziegen sind Säugetiere dieser Region. Unter den Vögeln trifft man auch Aasgeier, Bartgeier, Falken, Rebhühner, Wüstenhühner und den Sperrbär. In den Thermalquellen lebt der Fisch Aphanius coenois, der nur in Genu gesehen wurde. Das warme und trockene Klima in der Region bietet auch einen guten Lebensraum für die Echsenfamilie Eidechsen und verschiedene Schlangenarten gehören dazu. Wir hoffen Ihnen ein Bild vom Naturschutzgebiet Genu, dem wertvollen Naturerbe Irans, gegeben zu haben. Und da unsere Zeit wieder mal um ist, bleibt uns nichts anderes, als uns für heute zu verabschieden. Auf Wiederhören!
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hossein Keshtkar mit dem Titel Navoye Gham, das heißt Die Melodie der Trauer.
چه بلبل برکشم از سین فریاد ای وای دل وای دل عزیزم زمان مجنون ترین آن آخذ تو شیرین ترین نادیده شاد ناس بورم دادای ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای گذشتیام دوری بیا که از حد گذشتیام دوری وای ز مهجوری کنم تا کی صبوری بیا که از حد گذشت ایام دوری بیا که از حد گذشت ایام دوری ز مهجوری کنم تا کی صبوری اگر دوری تو از چشمانم ای دوست ولی دائم تو با دل در حضوری ولی دائم تو با دل در حضور
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Dahenschattens von den geehrten Senap Friedesel mit ihr. Weiterhin guten Empfang.
Am 15. Rajab gedenken wir einer großen Dame des Islams, der ehrwürdigen Tochter Imam Alis. Sie hat im sensibelsten Abschnitt der islamischen Geschichte verhindert, dass die Stimme der Wahrheit erstickt. Wir kondolieren zum Todestag Zainabs alaihi salam. Zainabs Großvater war der geehrte Prophet des Islams und ihre Eltern waren Fatime, die Tochter des Propheten und Imam Ali, gegrüßet seien sie. In Zeynabs Vertrauen Umkreis herrschten Liebe und Güte, Großmut und Opferbereitschaft, Anstand, Gerechtigkeit und Ergebenheit in Gott auf höchster Stufe. Ali und Fatime verliehen ihren Kindern Wissen, Weisheit und die besten Charaktereigenschaften. Hazrat Zeynab wuchs in einer Familie auf, in der viel Wert auf Wissen gelegt wurde, und so erwachte auch in ihr schon als Kind das Verlangen, sich Wissen anzueignen. In den Überlieferungen steht, dass ein Teil der Kenntnisse, die Zeynab besaß, ihr direkt von Gott eingegeben wurde. In einem Wort, das von Imam Sajjad, dem Sohn ihres Bruders Imam Hussein, stammt, heißt es, dass er zu Zeynab gesagt hat: Dank Gottes Huld seid ihr eine Gelehrte, die bei keinem Lehrer in die Schule gegangen ist. Hazrat Zeynab hat, als ihr Vater Imam Ali alaihi salam in Kufa, Irak, lebte, dort zu Hause den muslimischen Frauen Unterricht gegeben und den Inhalt des Korans erklärt. Auch ihre Ansprachen in Kufa, Irak und Scham, Syrien, zeugen für das große Wissen dieser Ehrwürdigen. Diese Ansprachen sind von vielen Gelehrten übersetzt und kommentiert worden. Ist auch über die spirituelle und mystische Stufe, die Hazrat Zeynab erreicht hat, gesagt worden. Zeynab liebte das Ritualgebet und pflegte auch das zusätzliche Nachgebet. Nichts konnte sie von ihrem Gespräch zu Gott trennen. Auch hier berichtet wieder Imam Sajjad über sie. Er sagt, dass sie nach dem Verlust ihrer Lieben am Ashura-Tag, als sie als Kriegsgefangene der Umayyiden-Herrscher nach Kufa und dann nach Scham gebracht wurden, neben der Gebetspflicht auch ihre zusätzlichen Gebetsrituale weiter verrichtete und fügt hinzu: Nur manchmal hat sie wegen dem großen Durst und Hunger ihr Gebet im Sitzen verrichtet. Auch der Bruder Zeynabs, Imam Hussein, wusste von der hohen spirituellen Stufe seiner Schwester und erbat sie beim Abschied vor seinem Märtyrertod: »Liebe Schwester, vergiss nicht, für mich für Bitte einzulegen, wenn du es nachts betest.« Abdullah ibn Jafar, der Gemahl Zeynabs, war für seine Rechtschaffenheit bekannt. Er war aber auch sehr vermögend. Zeynab hing jedoch nicht an einem bequemen Leben und an materiellen Dingen. Und deshalb verzichtete sie sofort auf alles, als sie begriff, dass dies notwendig wurde, weil die Religion Gottes vor der Verfälschung gerettet werden musste. Sie begleitete ihren Bruder Hussein alaihi salam nach Mekka und von da aus nach Karbala und ließ das angenehme Leben in Medina zurück, um beim Kampf in Karbala an der Seite Imam Husseins zu sein. Diese ehrwürdige Dame hat durch ihre Unterstützung für den tapferen Kampf Imam Husseins den anderen viel Wertvolles gelehrt. Aber nach den Ereignissen in Karbala und dem Märtyrertod ihres Bruders und seiner tapferen Mitkämpfer kam erst recht ihr Mut zur Geltung. Sie bewies ihn in einer Zeit, in der die tyrannischen Herrscher der Umayyiden jeden Protest in der Kehle erstickten. Zeynab klärte die Bevölkerung über das Übel dieser Herrscher auf. Dem Tyrannen Yazid, diesem verdorbenen, verbrecherischen Umayyiden-Herrscher, sagte sie ins Gesicht.
O Yazid, das Herrschen hat deine Menschlichkeit vernichtet. Du wirst im Jenseits Strafe erfahren. Der Fluch sei über dir. Für mich bist du äußerst wertlos und niedrig. Du kämpfst gegen den Propheten Gottes. Der Segensgruß Gottes sei ihm und denen aus seinem Hause. Aber wisse, unsere Religion geht nicht zugrunde. Und wenn du dich auch noch so sehr anstrengst, unsere Religion bleibt bis in die Ewigkeit bestehen, aber du wirst vernichtet werden. Hazrat Zainab schöpfte Kraft und Mut aus ihrem Glauben und ihrer Gotterkenntnis. Denn ein gläubiger Mensch vertraut immer auf Gott und sieht in ihm den größten Beschützer im Dasein. Wenn der Glaube tief im Menschen verankert ist, kommen Geduld und Ausdauer in harten Zeiten auf schönste Weise zur Geltung. Glauben und Geduld sind zwei wertvolle Kräfte gewesen, die Zainab zur Hilfe eilten. Sie hat, inspiriert von ihrem hohen Denken und festen Glauben, sowohl in Karbala an der Seite ihres Bruders gestanden, als auch nach dem Ashura-Tag die Botschaft dieses Kampfes weitergetragen. Sie tat dies nicht nur wegen ihres Bruders und der Lieben, die sie in Karbala verloren hatte. Sie tat es auch für den Islam, denn es war eine Zeit, in der der wahre Islam von der Front des Unglaubens bekämpft wurde, der ihm in Verkörperung der Heuchler gegenüberstand. Was Zainab tat, war von tiefer Bedeutung und zeigte ihre Entschlossenheit, die üblen Machtinhaber bloßzustellen und der von Unwissenheit und Irrglauben heimgesuchten muslimischen Bevölkerung den rechten Weg zu zeigen. Zainab hat nach dem Märtyrertod Imam Husseins die Botschaft der Bewegung ihres Bruders verbreitet, denn darin sah sie ihre göttliche Pflicht. Mit einem außergewöhnlichen Mut hat sie gegen die Unterdrückung gesprochen und die Rechte der Edlen aus dem Hause des Propheten verteidigt. Sie hat nicht zugelassen, dass die Feinde der Ereignisse in Karbala zu ihrem Vorteil verdrehen. Ihre Redegewandtheit erinnerte an die Redegewandtheit ihres Vaters Imam Ali. Ihre ausdrucksvollen Reden hatten tiefe Wirkung. Als Zainab nach dem Märtyrertod Imam Husseins und seiner Mitstreiter in Kufa zu einer großen Menschenmenge sprach, waren alle von ihrem Wissen und ihrem Ausdrucksvermögen überrascht. Es heißt, unter den Versammelten war auch ein alter Mann, der so von den Worten Zainabs ergriffen wurde, dass er laut zu weinen begann. Er begann, die Nachkommen des Propheten zu preisen und sagte, »Die alten Menschen unter ihnen sind die besten aller alten Menschen, ihre Kinder die besten aller Kinder, ihre Frauen die besten Frauen, der Welt und ihre Generation ist die beste aller Generationen.« Nach dem Geschehen von Karbala war Zainab unermüdlich bestrebt, die Bewegung Imam Husseins wachzuhalten. Sie hat danach nicht mehr lange gelebt, aber in dieser kurzen Zeit hat sie die Muslime wachgerüttelt. Sie starb circa anderthalb Jahre nach dem Geschehen in Karbala im Jahre 62 nach der Hijra um 681. Wir kondolieren erneut allen aus diesem Anlass und bitten Gott, er möge uns das Glück bescheren, mehr über das Leben dieser großen Menschen zu erfahren und ihrem Vorbild folgen zu können. Thank you.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.